Matthäus 3. Wir steigen ein in diese Zeit hinein, in der Johannes der Täufer jetzt auftritt. Genau, wir wollen mal lesen, Johannes 3. Matthäus 3, ich bin bei Johannes der Täufer, ja, deswegen. Matthäus 3. Und wir lesen einfach mal Verse 1 bis 12. Wir werden dann heute im Schwerpunkt die Verse 1 bis 3 anschauen. Aber wir lesen mal Verse 1 bis 12. Darf gern jemand anfangen zu lesen.
In jenem Tag aber erscheint Johannes der Täufer und verkündet.
Der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Denn diese ist von dem der Prophet Jesaja gesprochen und gesagt hat: Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaar an und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem und ganz Judäa und alle Länder am Jordan und ließen sich taufen von ihm und im Jordan und bekannten ihre Sünden. Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah zu seiner Taufe kommen, sprach er zu ihnen: Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr den künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könntet, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist schon die Axt, den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, und abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat seine Wurfschaufel in der Hand. Er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer.
Super, Dankeschön. Wir haben die letzten Male uns damit beschäftigt, wie der Herr Jesus, na, dieser Gang des Herrn Jesus nach Ägypten und wieder zurück. Und der Versuch des Herodes, Jesus schon als Kind zu töten. Und wenn man so diese Kapitel durchliest, dann ist es ganz interessant, wenn man jetzt Kapitel 3, Vers 1 mal liest, womit beginnt denn Kapitel 3, Vers 1? Was geschieht hier?
In jenen Tagen,
na, das heißt, als allererstes macht der Matthäus was mit in jenen Tagen? Was stellt er her?
Einen zeitlichen Bezug,
oder? Das heißt, er stellt einen zeitlichen Bezug her und der ist dann auch ganz wichtig, weil er dadurch nämlich einen Zusammenhang erstmal herstellt, oder? Zwischen
der Rückkehr aus Ägypten.
Jawohl, der Rückkehr aus Ägypten zwischen Jesus und Johannes, oder? Jetzt ist es ganz interessant, wenn man das so liest in jenen Tagen, dann könnte man zuerst meinen, das bezieht sich schon auf diese Zeit, wo Jesus aus Ägypten zurückgekehrt ist. Gell? Dieser Begriff ist etwas weiter gefasst. Gell? Das merkt man spätestens dann, wenn man sich nämlich kurz Gedanken macht. Johannes und Jesus waren ja ungefähr gleich alt. Gell? Und wir haben ja gesehen, dass ja Jesus noch als kleines Kind aus Ägypten zurückgekehrt ist. Das bedeutet in jenen Tagen, bedeutet nicht natürlich in der Zeit, als Jesus ein kleines Kind war, denn da war Johannes
Auch ein kleines Kind.
Na, der war ja nur ein halbes Jahr älter als Jesus, oder? Bedeutet also, in jenen Tagen bezieht sich einfach auf diese Zeit, in der Jesus jetzt auf der Erde lebte. Wenn wir dann in das Lukas-Evangelium beispielsweise schauen, dann finden wir genaue Zeitangaben, oder? Der verbindet das mit historischen Ereignissen und mit dem Alter Jesu. Wie alt war denn Jesus ungefähr, als Johannes nämlich angefangen hat? Na, also beziehungsweise als Jesus dann angefangen hat mit seinem Dienst. Wie alt war Jesus? 30. Ungefähr 30. Und Johannes hat ein bisschen vorher eben angefangen mit seiner Predigt. Gell? Das heißt, in jenen Tagen. Das heißt, Jesus war schon da, aber jetzt ist was Interessantes. In jenen Tagen steht hier, das heißt, es wird einmal ein Zusammenhang hergestellt zwischen Jesus und Johannes. Und das ist ganz wichtig, weil ja die Person, von der Johannes redet, genau dieser Jesus ja ist. Gell? Und der Matthäus untermalt es dann nachher gleich in diesen ersten Versen wieder mit einem Zitat aus dem Alten Testament. Und da werden wir nachher nochmal drauf blicken. Gell? Das heißt, auch hier wieder diese Erfüllung, gell? Das, was der Matthäus ganz wichtig ist, den Juden zu zeigen, schaut her, dieser Jesus ist die Erfüllung dessen, was im Alten Testament angekündigt ist. Und deswegen muss auch der Bezug zu Johannes hergestellt werden, denn Johannes nimmt ja selber Bezug aufs Alte Testament und sagt ja, von wem er redet. Und dann wird deutlich, dass es genau wieder dieser Jesus. Also, Matthäus macht es den Juden hier sehr einfach. Jetzt schauen wir noch mal ganz in den Anfangsvers hinein. In jenen Tagen, und wie geht es dann weiter? Aber. Was macht denn so ein Aber immer? Was schafft ein Aber? Wenn wir die Bibel lesen, was schafft ein Aber?
Ein Unterschied.
Ein Unterschied. Genau, ein Gegensatz, oder? Ein Kontrast, oder? Das ist das, was ein Aber immer schafft. Und es ist ganz spannend, wenn man sich da mal kurz reinsetzt. Warum könnte schon in jenen Tagen kommt Johannes? Hätte man einfach auch sagen können, oder? Es war aber dem Heiligen Geist wichtig, dass da noch ein Aber steht.
Sagen wir, ich finde kein Aber.
Luther, das liegt an der Textgrundlage. Ist vielleicht Luther verschluckt, gell? Also Elberfelder hat Aber drin. Genau. Und ich glaube, die Schlachter hat auch Aber drin. Genau. Das ist dann eher ein bisschen manchmal das Problem, dass bei Luther für den Textfluss das ein bisschen untergeht manchmal. Ne?
Ja.
Also, in jenen Tagen aber. Es wird ein Gegensatz geschaffen. Warum? Und was beinhaltet denn dieser Gegensatz?
Das ist jetzt was anderes passiert.
Jetzt passiert etwas anderes. Und selbst ohne das Aber sehe ich den. Ne? Denn was ist denn bisher gewesen? All das, was jetzt mit Jesus geschehen ist, was im Kapitel 2 bisher erzählt war, wie geschah denn das? Gerade der Schluss. Im Verborgenen. Das war alles so im Verborgenen. Jesus wird Mensch. Die Hirten haben es erlebt, oder? Wenn wir Lukas-Evangelium sehen, die haben das auch verkündet. Aber dann ist das ganz schnell abgeebbt. Dann kamen ungefähr 2 Jahre oder 1 Jahr nach Jesu Geburt, kamen die Weisen aus dem Morgenland. Die haben auch noch mal darüber geredet. Das hat für ein bisschen Aufregung gesorgt, gell, in Jerusalem. Hat beim Herodes für so viel Puls gesorgt, dass er die Kinder in Bethlehem und Umgebung umbringen hat lassen, haben wir gesehen. Jesus ging nach Ägypten und was geschah darüber? Dann kamen sie aus Ägypten zurück. Und was geschah?
Ja, ist ein Problem. Der Jesus war ja im Interesse der Eltern,
dass das abhängt. Ganz genau. Genau, man wollte ja gar nicht auffallen, gell?
Ja.
Ganz genau. Sicherlich war manches bei Jesus auch als Kind anders wie bei den anderen Kindern, oder? Das kann man sich gut vorstellen, oder? Wenn ein Kind sündlos ist, dann fällt es schon auf. Oder? Aber trotzdem, da mussten die Eltern wahrscheinlich andere Dinge lernen, gell?
Die Eltern, die wurden jeden Tag überführt.
Die wurden jeden Tag überführt, genau.
Am Verhalten von ihren Kindern.
Sehr gut.
Maria.
Aber es geschah alles im Verborgenen. Und jetzt kommt ein großer Unterschied. Ja, mit diesem Aber, was passiert jetzt? Was passiert an dieser Stelle mit Johannes dem Täufer? Mit dem Auftreten von Johannes, was passiert?
Er geht an die Öffentlichkeit.
Jetzt geht's an die Öffentlichkeit, oder? Und das ist ganz interessant. Wie geht Jesus an die Öffentlichkeit?
Indem vor ihm einer kommt.
Jawohl, indem, ganz genau. Indem vor ihm einer kommt, oder? Das ist das, was Jesus tut. Warum? Man muss sich das ja schon fragen, oder? Weil, vielleicht ist die Antwort ganz einfach, aber genau genommen ist es ja so, wenn wir mal überlegen, hätte Jesus das auch ohne Johannes tun können.
Ja.
Ja, oder?
Wenn ich daran denke, wie Könige angekündigt wurden, da war immer einer, der vorneweg...
Ein Herold. Sehr gut.
Genau, Herold.
Sehr gut. Es geht ja um Jesus als König, oder?
Genau.
Der hat seinen Herold,
ja,
gell? Sehr schön.
Der das Geburt ohne Stern stattfinden kenne.
Ja. Richtig, ja, doch ganz genau richtig. Und dann hätte er sich ganz anders zeigen können, gell?
Mehr als beglaubigt, dass er
Gottes Sohn ist. Richtig, er hat es mit seinen Wundern ja mehr als beglaubigt nachher, dass er Gottes Sohn ist.
Aber trotzdem stimmt es vorneweg der
Johannes.
Der Täufer,
ja. Warum? Also, wir haben den Herold, der den König ankündigt, das passt perfekt auch ins Bild des Matthäus-Evangeliums hinein, gell? Da kommt einer, ganz wichtig, was hat Gott sich letztlich dabei gedacht? Was bewegt Gott?
Also, vielleicht, weil das vorher angekündigt hat im Alten Testament, dass man gehorsam ist und das erkennt. Mhm.
Sehr gut, also da gab es natürlich Prophetie im Alten Testament und es wird in Johannes jetzt auch in Erfüllung gehen. Das heißt, auch das ist wieder so ein Zeichen, wo Sie schon sehen, da passiert was. Gell? Aber er hätte ja natürlich die Prophetie auch anders geben können. Das ist ja etwas, das hat er ja selber in der Hand gehabt, Gott. Gott hat sich entschieden, genau den Weg so zu gehen. Was bewegt Gott?
Irgendwie werden ja die Leute vorbereitet, die Herzen vorbereitet.
Jawohl.
Die Botschaft, die kommen.
Sehr gut, sehr gut. Und das geht ja ein Stück weit um eine Vorbereitung. Wenn wir mal in den Johannesbrief hineinschauen, gibt es einen schönen Vers, der entlarvt, was Gott bewegt. Da heißt es im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Gott ist
Liebe.
Und das ist ein Vers, der hat mich oft bewegt. Für uns ist es immer so, Gott liebt uns, jawohl, das ist klar. Aber Gott liebt uns nicht nur, sondern Gott ist Liebe. Liebe ist nicht nur eine Eigenschaft Gottes, sondern wenn Gott Liebe ist, dann ist Liebe sein innerstes Wesen, oder? Das ist Gottes ganzes Wesen. Und das ist ganz interessant, weil wenn man sich das vor Augen hält, dann darf ich wissen, wenn Gott Liebe ist, dann ist alles Handeln Gottes am Ende getrieben von was?
Liebe.
Von Liebe. Und das ist ein Vers, der hat mich deswegen ganz oft bewegt, weil man ganz oft eben Gottes Handeln nicht versteht und dann hat man Zweifel. Man sieht in der Bibel Geschichten und weiß nicht so recht, was soll ich damit jetzt anfangen, oder? Warum macht Gott es so? Oder wir erleben in unserem Leben Dinge, die wir nicht mehr verstehen, die wir nicht auf die Reihe bringen und nicht verstehen, warum macht Gott es so? Dann gilt ein Vers trotzdem, Gott ist Liebe. Das heißt, dann ist all dieses Handeln immer noch getrieben von Liebe. Das ist ganz interessant, wenn wir mal aufschlagen an dieser Stelle, nun ganz kurzen Abschnitt ins Johannesevangelium Kapitel 11. Das ist die Geschichte von Maria, Martha und Lazarus. Und wenn wir dahin mal lesen, Kapitel 11 im Johannesevangelium, jetzt wirklich im Johannes, im echten Johannes, genau. Und wenn wir das mal lesen, die Verse 1 bis 6, darf gern mal jemand vorlesen.
Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Nämlich der Maria, die den Herrn gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hat. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwester zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass jener krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war.
Sehr schön. Da ist dieser Abschnitt, oder? Wo der Lazarus krank ist und Maria und Martha schicken in ihrer Not einen Boten zu Jesus. Und was haben Maria und Martha jetzt erwartet? Was würde passieren?
Dass Lazarus geheilt wird.
Dass Jesus kommt, oder? Theoretisch hätte es ja auch gereicht, wenn er einfach nur was sagt, ein Wort spricht, oder? Das wussten die wahrscheinlich schon auch. Das würde wahrscheinlich ausreichen. Aber Jesus macht weder das eine noch das andere. Und jetzt müssen wir uns noch mal in die Rolle von einer Maria und einer Martha versetzen. Was passiert in einem Menschen? Da ist ein Mensch, der ist todkrank, der liegt im Sterben und die schicken Jesus, die schicken um Hilfe und Jesus ja, kommt nicht, der reagiert scheinbar nicht mal. Und was passiert jetzt in uns? Wir kennen das alle aus unserem Leben. Wir kommen in Situationen, da lässt Gott Dinge zu, die bringen den Menschen an den Punkt, wo er es nicht mehr versteht. Und was? Er zweifelt. An was zweifle ich?
An seiner Liebe.
Das ist genau der Punkt, oder? Wir fangen an seiner Liebe zum Zweifeln. Und es ist ja schön, wenn wir diesen Abschnitt lesen, dann gibt es einen Einschub, der passt irgendwie gar nicht dahin. Aber er ist drin und das ist der wichtigste Satz fast in dem ganzen Abschnitt. Jawohl. Mitten hinein in dieses nicht, scheinbare Nichthandeln Jesus steht, Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Und dann geht der Text wieder weiter. Versteht? Das ist da wie hineingeschoben, damit ich das weiß, damit die das wissen, damit wir das wissen, oder? Auch wenn ich Gottes Handeln nicht verstehe, es bleibt dabei, er liebt mich. Oder? Es bleibt dabei, sein Wesen ist Liebe. Und auch wenn ich sein Handeln nicht mehr verstehe, dann gilt das trotzdem, dass sein Wesen, sein ganzes Handeln getrieben ist von Liebe. Und wenn wir den Blick nehmen und damit auch an die Stellen in der Bibel gehen, die wir nicht verstehen, dann kriegt man oft einen ganz anderen Blick für das Handeln Gottes. Getrieben ist es von Liebe. Jetzt gehen wir wieder zum Johannes. Er bringt den Johannes, der Udo hat schon was angedeutet, oder? Das geht vielleicht um die Vorbereitung der Herzen und genau um das geht's. Was bewegt Gott? Was ist sein Motiv? Wenn Gott Liebe ist, dann ist sein Motiv, den Johannes zu schicken. Jawohl. Aus Liebe. Es geht um die Liebe. Das ist Liebe. Und es geht genau darum, die Stufe direkt von hier zu Jesus, die wäre zu hoch gewesen. Also schickt er einen dazwischen, um die Herzen vorzubereiten. Wenn wir das Johannesevangelium lesen, ist das ganz interessant. Da sagt der Johannes nämlich von sich selber, ich bin gekommen, damit Jesus offenbar werde. Oder? Das heißt, der war verborgen. Er ist derjenige, der den Mantel sozusagen enthüllt, oder? Der die Decke wegrollt, durch den sichtbar wird. Hier ist der Messias. Und dann denken wir an die Situation, als Johannes den Herrn Jesus tauft, was geschieht?
Da kommt die Stimme vom Himmel.
Jawohl, und? Was passiert noch?
Wird bestätigt als geliebter Sohn Gottes.
Jawohl, und was geschieht noch? Die Stimme, er wird bestätigt. Der Geist kommt in Form einer Taube auf ihn. Und der Johannes bezieht sich darauf später und sagt, ich habe es gesehen. Ich habe gesehen, als ich den getauft habe, oder? Wie der Geist Gottes auf ihn kam, oder? Das ist gewaltig gewesen. Das ist Wahnsinn, oder? Jetzt hat Gott alles zusammengefügt und jetzt konnte er das bestätigen, als Jesus dann nach der Versuchung in der Wüste wieder auftaucht, oder? Und zurückkommt, da sagt er, seht, das ist Gottes Lamm, das die Sünden der Welt hinwegträgt. Jetzt wird Jesus offenbar gemacht. Das ist die ganze Liebe Gottes, die da zum Ausdruck kommt. Dass dann eine Zwischenstufe ist, gell? Dass es nicht so groß ist. Aber jetzt kommt der nächste Punkt, der einen kurz mal fragen lässt. Wenn das die Liebe Gottes ist, die sich da zum Ausdruck bringt, in der Tatsache, dass er Johannes beruft, jetzt gehen wir wieder in Matthäus zurück, Kapitel 3, Vers 1. Wohin würden wir denn den Johannes dann schicken?
Direkt zum
Fenster. Aber wir würden ihn wahrscheinlich dahin schicken. Genau. Aber wohin schickt Gott den Johannes?
In die Wüste.
Ja? Also, jetzt müssen wir natürlich das auch klarstellen. Das ist keine Sandwüste wie die Sahara. Gell? Das Wort bezeichnet eine Wildnis. Gell? Also, aber was die Wüste und die Wildnis gemeinsam haben?
Menschenleer.
Das ist Menschen. Das sind nicht viele Menschen, oder? Das ist in der Bibel immer ein Ort, wo wenig Leben ist, oder? Das heißt, das ist eigentlich ein Ort, wo man schwer überlebt. Gell?
Ja.
Und das ist interessant. Warum schickt Gott den Johannes in die Wüste zum Predigen? Und nicht nach Jerusalem in den Tempel, na, wo wir alle gewesen wären, oder?
Da gibt's Honig.
Da gibt's am Tempel nicht. Aber beim Tempel ist dafür Schafe gegeben. Und Heuschrecken, genau.
Ein Grund kann schon sein, die Leute müssen zu ihm kommen.
Jawohl.
Also da muss eine Bereitschaft da sein, dass sie was wollen.
Jawohl.
Interesse
Jawohl.
Haben.
Und was lerne ich da ganz wichtig über das Evangelium?
Dass man in schweren Zeiten in der Wüste Gott am meisten begegnen kann oder halt dafür offen ist.
Sehr gut. Also das ist definitiv der Fall, oder? Das erleben wir immer wieder. Wüste ist ja auch ein Ort, oder? Von schweren Zeiten, oft bildhaft gesprochen. Und gerade in solchen Momenten ist es ja schön. Na, jetzt nehmen wir mal den Udo seine Aussage nochmal eins nach hinten. Na, gerade Gott bringt sein Wort dahin, wo der Tod herrscht. Das ist mal das Allererste, oder? In der Wüste herrscht kein Leben. Aber Gott bringt sein Wort dahin, wo der Tod herrscht. Weil er was bringt durch sein Wort?
Leben.
Das Leben. Und dann ist es tatsächlich so, gerade in Wüstenzeiten meines Lebens, oder? Erlebe ich Gottes Kraft oft am allermeisten. Ich erinnere mich immer an meinen Opa, der erzählt hat aus dem Krieg, also der Opa, den Vater von meinem Vater, der war Sanitäter in Russland und der hat später über die Zeit in Russland gesagt, es war ja eine furchtbare Zeit, er war auch in russischer Kriegsgefangenschaft und der hat furchtbare Dinge erlebt und er hat gesagt, es war wirklich eine schlimme Zeit. Aber er hat den Herrn Jesus in dieser Zeit so tief erlebt, so tief, wie nie mehr danach und auch nie davor. Und deswegen möchte er diese Zeit niemals missen, obwohl er furchtbare Dinge erlebt hat. Und dann habe ich andere Leute erlebt, die nur geflucht und geschimpft haben über das, was sie im Krieg erlebt haben, was sie es ohne Gott erlebt haben. Der hat furchtbare Dinge erlebt, mein Opa. Aber er hat sie mit Jesus erlebt. Und er hat Jesus in dieser Not erlebt, in dieser Wüstenzeit. Das ist das, was wir auch erleben. In den Wüstenzeiten erleben wir Jesus oft am intensivsten. Das ist herrlich. Da wird sein Wort uns am wertvollsten, weil das wirklich Quelle des Lebens ist. Ich kann ohne alles leben, nur ohne einer Sache nicht. Ohne Gottes Wort. Oder der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und selbst wenn das Brot tatsächlich fehlt, na, uns fällt es leicht, das zum Sagen. Aber es gibt ja biblische Beispiele. Wie lange war Mose beim Fasten auf dem Berg? 40 Tage. Olga, du bist Krankenschwester. 3 Minuten ohne Luft? 3 Tage ohne Wasser,
30
Tage ohne Essen. Dann ist es wirklich zappenduster. 40 Tage ist menschlich.
Also
es gibt es, aber es ist ganz schwer. Von was hat denn der Mose gelebt, 40 Tage? Von Gottes Wort, oder? Da ist es lebendig geworden, verstehen wir? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Herrlich, gell? Also, Wüstenzeiten. Aber jetzt gehen wir nochmal zurück. Der Udo hat noch einen zweiten Gedanken gebracht, es passiert noch etwas. Wenn der Johannes in Jerusalem gewesen wäre, was war denn wahrscheinlich in Jerusalem? Was gab es denn damals überhaupt schon ganz viele in Israel? Immer wieder. Sind ja immer wieder aufgetreten.
Propheten, Messias.
So möchte gern Messias und Propheten, gell? Falsche Messias. So, davon berichtet ja sogar die Bibel, oder? Von falschen Messias, die in der Zeit aufgetreten sind. Na, deswegen habe ich mir gedacht, auch wieder ein Grund, den Johannes vorneweg zu schicken, weil das ist was Besonderes gewesen. Einen Vorboten zu haben, der die Ehre nicht für sich nimmt, sondern für einen weitergibt, den er noch nicht mal kennt zu dem Zeitpunkt. Das war schon mal was Besonderes. Das hatten diese Pseudomessiasse sonst nicht, oder? Na, dann passiert was weiteres. Stellt euch mal vor, wir gehen jetzt nach Jerusalem. Wie wird es dazugegangen sein? Denkt euch mal, wo der Herr Jesus in den Tempel kommt. Wie ging es dazu im Tempel? Drunter und drüber. Na, jetzt stellen wir uns da noch einen Johannes der Täufer vor. Da drüben schreit Peter, der Schäfer, der seine Lämmer verkaufen will. Da drüben ist Udo, der Geldwechsler, der die günstigsten Wechselkurse heute hat. Und der Alwin, der Obergeldwechsler, überbietet es nochmal. Na? Und so geht es hin und her in den Tempel und wird geschrien und getobt. Und dann kommt der Gerald rein und sagt, Jesus kommt. Das geht völlig unter. Es geht gar keiner mehr mit. Das
kann man nicht brauchen.
Das kann man nicht brauchen. Ne? Zwischen Schafen, Tauben und Geldwechseln brauchen wir nicht noch einen Johannes total. Merkt man, das hätte gar keinen Sinn ergeben, oder? Das wäre untergegangen. Aber jetzt schickt er ihn raus in die Wüste und was passiert plötzlich?
Die kommen alle zu
ihm. Denk mal, oder? Das ist ja was Besonderes. Da draußen, da steht einer, der redet von dem Messias, der kommt, oder? Da ist einer, der redet von der Taufe der Buße. Da gehen wir mal raus. Vielleicht haben sie sich überlegt, ob der ein Verrückter ist. Aber das ist ja ein Prinzip, das wendet Gott immer wieder an. Denken wir nur mal an den Noah. Wo hat er sein Schiff gebaut?
Auf dem Land.
Na, verstehen wir. Und erregt Aufsehen damit. Na? Und Johannes ist in der Wüste, wo keiner ist, in der Wildnis. Und predigt. Und erregt Aufsehen damit. Oder? Und genau durch sowas gewinnt Gott Aufsehen. Und jetzt passiert etwas Interessantes. Vielleicht hat der Johannes sich gefragt in der Wüste, was soll ich da? Aber er geht, er macht's.
Eine Frage, will nicht Gott vielleicht die Menschen auch aus diesem Durcheinander richtig
rausholen? Sehr gut. Richtig. Na, beide, oder? Für wen war es eine. Wer blieb vor Ablenkung bewahrt? Die Leute und?
Johannes
auch. Oder? Volle Konzentration auf den Auftrag, da gab es nicht viel Ablenkung, außer die Heuschrecken oder Honig, Markus, gell? Genau, ne? Also, ne? Verstehen wir? Super, ne? Da bin ich weg. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, oder? Wenn jemand nachdenken soll über den Glauben, dann muss ich auch zur Ruhe kommen. Und das ist was, das haben wir in unserer Welt heute
nicht mehr.
Na, spätestens mit dem Wischkästle hier, na, wo man dauernd nur noch drüber wischt, da ist das weg, oder? Da ist keine Ruhe mehr. Mir ist das schon vor Jahren aufgefallen, ich weiß noch, meine Autos sind traditionell nicht die allerneuesten, seitdem ich das Fitnessstudio nicht mehr habe. Ne? Da ist das meistens ein paar Generationen danach, bis das Auto bei mir landet. Aber da fiel mir Folgendes auf, das weiß ich noch, das ist schon ein paar Jahre her. Da hatte ich einen Leihwagen mir ausgeliehen, der war ganz neu. Und ich setze mich rein, mache den Leihwagen an und was geht mit dem Motor an? Der Radio. Und da fiel mir das so richtig auf, ja, dass die Gesellschaft, in der wir leben, immer Beschallung, überall Ablenkung, überall Aktion, immer irgendwas, auf das ich auf keinen Fall
zum Nachdenken
in die Ruhe kommen. Das hatten sie nicht. Wenn die rausgehen zu Johannes in die Wildnis, dann war Ruhe. Dann war ein Punkt, wo ich nachdenken musste. Aber, und jetzt kommen wir zu Udos Punkt, ich musste auch rausgehen.
Das war ja vielleicht sogar spannend auszugehen, weil da hat sich so vielleicht schon gegeben.
Jawohl.
Jetzt hast du alles, wie du siehst, schon Cashler.
Genau.
Im Moment einmal, da ist der Verrückte. Da müssen wir schauen, was da
ist. Müssen wir schauen, ganz genau. Und dann hat man schon ein bisschen gehört von seiner Botschaft, oder? Und die Leute kamen und sie ließen sich taufen, oder? Das heißt, wer kam aber traditionell nicht?
Die, was ich nicht gekannt habe.
Die, bitte? Die Pharisäer, die haben dann Boten geschickt, gell? Denen sagt er dann auch was. Aber was für Leute werden wahrscheinlich nicht zu ihm gegangen sein?
Die im Geschäft gehabt
haben. Ja, die Geschäft, die abgelenkt waren, die nicht wollten, oder?
Na? Die, wo halt an den Tempel sind.
Ja, die oder?
Also die mit dem zufrieden sind, was sie bis jetzt so
die zufrieden machen. Sind, es passt schon alles gut. Ja, genau, richtig, die höhere Schicht, na, genau. Und ich merke auf einmal, gell, der Johannes, und das ist ganz interessant, Gott wendet hier ein Prinzip an. Da ist das Evangelium, das verkündet wird. In der frühen Form, gell? Aber das Evangelium kostet mich auch was. Ich muss da rausgehen, um es zu hören. Die, die wirklich bewegt sind, die wirklich einen Hunger in sich haben, oder? Was machen die? Die gehen, oder?
Die suchen.
Die suchen. Und das ist vielleicht manchmal auch eine Gefahr unserer Zeit heute. Wir laufen manchmal Gefahr, dass wir das Evangelium zu einer Schleuderware machen, oder? Ganz billig. Möglichst billig, dass es möglichst einfach, möglichst simpel ist. Aber es gibt bestimmte Schritte, die muss ein Mensch am Ende trotzdem gehen, wenn er das Evangelium annehmen will, oder? Das Evangelium ist umsonst. Gell? Es ist kostenlos, aber es ist nicht umsonst, oder?
Ja.
So müssen wir sagen. Es ist kostenlos, aber es ist nicht umsonst. Die Leute mussten rausgehen. Die mussten dorthin, die mussten zum Johannes gehen. Wer wirklich suchend ist in seinem Herzen, der geht. Und ja, das ist richtig, gell, dass wir uns Gedanken machen, wie erreiche ich jemanden? Wie kann, ne, der Herr Jesus geht an den Jakobsbrunnen und redet nicht über Brötchen mit der Frau, die Wasser holt, sondern er redet über das Wasser holen. Der sucht schon den Anknüpfungspunkt. Das ist richtig, das sollen wir tun. Und trotzdem bleibt es dabei. Gell? Wir können am Ende das Evangelium nicht billiger machen, als es eh schon ist. Na? Sonst ist das Evangelium nicht mehr Evangelium. Oder? Ich muss dort raus, wo ich bisher bin. Ja, jetzt gehen wir zum Beispiel hinein, Gemeindegründungsbewegung, David Watson und Co., die haben genau das versucht. Möglichst viele Leute, möglichst einfach in die Gemeinden bringen und dann war das Evangelium ganz billig. Ja, du musst nicht, hat man den Priestern in Indien erzählt, deinen alten Priesterdienst aufgeben. Das kannst du weitermachen.
Ja, ja.
Verstehen wir?
Das, ja, das war halt.
Dann mache ich das Evangelium billig. Gell?
Masse gegen Qualität.
Richtig, ich will Masse haben. Ne?
Ja. Ja, gut, das ist mir heute auch verführt. Man beobachtet immer, wie die Gemeinde wächst und nicht wächst, aber entscheidend ist, dass sie qualitativ wächst.
Dass sie qualitativ wächst, nicht quantitativ. Gell? Wir freuen uns über jeden quantitativen Zuwachs,
ja, ja, ja.
Aber die Quantität ist nicht entscheidend, sondern die Qualität. Und William Busch hat es schon vor 50 Jahren gesagt, eben nämlich in der Predigt hat er gesagt, nicht die Breitenwirkung, sondern die Tiefenwirkung. Da hat er gesagt, wir schauen bei unseren Evangelisationen immer auf die Menge, auf die Breitenwirkung. Das war genau seine Aussage, wir schauen immer auf die Menge, dass viele kommen.
Ja.
Aber die Breitenwirkung ist nicht entscheidend, sondern die Tiefenwirkung.
Aber man muss halt die Breite ansprechen, damit man einige findet, die
jawohl, genau, richtig. Ne? Aber die Interesse haben, die kommen. Ne? Ja. Die, deren Herz bewegt ist, die werden kommen.
Die, wo ja sowieso innerliche Abneigung an die Market ist, wenn du da die ersten drei Wochen gesehen hast.
Ja, ja.
Das sind so, ja. Da muss ich eine weite Hölle auspackt, aber hey, nehme auf mit deinem Gott, die gehen dann aus und sehen, wenn ich so ein Gespräch geht. Ja, und dann bete ich da jetzt, wem betest du jetzt, zu dem Seher halt, oder, ja, okay, so, doch zu Gott, oder, weil sie Schöpfung ist, und, ja, mit Gott brauchst du mal vergei kommen, und überhaupt so gut.
Ja.
Ja, das, die merken, die, also, ja. Wenn du ehrlich dabei bist, also, dann kannst du selber das Evangelium gar nicht so billig machen.
Ja.
Das wäre mir selber zu blöd. Ich merke das schon immer, die Leute haben ein sehr feines Gespür,
also, ich die was Leute die Wahrheit ist, ja.
Und da kommt, bevor du meistens überhaupt in die Richtung von einem Gott kommst, ist man ja schon die komplette
Abwehr. Ja. Und dann versucht man es nämlich anders zu machen. Ich erinnere mich an die Gemeinde, in der ich zum Glauben gekommen bin. Und dann hat einer der Ältesten damals zu mir gesagt, Friede, das reicht, wenn du den Jugendlichen von Jesus erzählst, aber red bitte nicht über Heiligung.
So.
Ja? Als ob es ein Heil ohne Heiligung gibt. Mhm. Na? Weil ihnen das, da haben sie das Evangelium billig gemacht, oder? Hauptsache, die Leute kommen rein. Ich bin dann draufgekommen im Gespräch, was der eigentliche Beweggrund war. Die haben viele Schulden gemacht, um das Gemeindehaus zu bauen. Und jetzt war es ihnen wichtig, dass sie wachsen, wachsen, wachsen. Das war ihr Slogan. Das haben sie mir dann, ja, ist dann im Gespräch rausgekommen. Und ich wusste, ja, das ist die Dramatik. Das heißt, ganz viele Leute reinholen. Dann gab es immer wieder Zündstoff genau über solche Themen. Und dann haben sie mich gebeten zu gehen. Aber egal. Ne? Also, lasst uns das Evangelium nicht billig machen.
Das ist ja doch. Ja?
Es ist eh schon, jetzt bin ich bei euch. Es ist eh schon kostenlos, ne?
Ja.
Aber wir wollen es nicht billig machen. Und der Johannes macht das nicht, Gott zeigt uns das, oder? Das ist in der Wüste. Und jetzt ist es ja schön, was ist die Botschaft, die Johannes jetzt den Menschen bringt? Was für eine Botschaft bringt er? Jawohl, oder? Tut Buße.
Aber damit müssen sie erstmal erkennen, dass sie Buße nötig haben.
Jawohl.
Das ist ja das doch Problem meistens.
Genau. Richtig, das heißt, damit ich erkennen muss, ich muss erstmal erkennen, dass ich Buße nötig habe, gell?
Ja.
Na? Woran erkenne ich denn, dass ich Buße nötig habe?
Das sagt er hier, warum?
Er sagt warum?
weil das Reich der Himmel nahe ist.
Jawohl.
Ohne Buße kein Himmelreich.
Nahe gekommen ist das Himmelreich, oder?
Aber reicht das aus, dass der Betreffende, der angesprochen wird, sagt, ich bin ein guter Mensch?
Der Wilhelm Busch hat mal einen interessanten Satz gesagt. Er hat gesagt, wenn ein Mensch begreift, dass er Sünder ist, dann brauche ich ihm nicht nur 2000 Dinge aufzählen, dann begreift er das. Ja, ja. Der Herr Jesus, und ich glaube, am Ende ist es ja nicht nur das, sondern die fragen ihn, was sollen wir tun? Und dann sagt er es ihnen ja sogar. Oder er sagt, hier bei den Soldaten, nehmt nicht unrechten Sold und so. Er sagt ihnen ja genauso auch Dinge, oder? Und wir hatten ja das Alte Testament, das kannten die, schauen sie in die Gebote Gottes.
Ja.
Erkennen sie, ich brauche Buße. Mhm. Aber das bringt uns an eine ganz interessante Frage. Nämlich welche?
Was
ist Buße eigentlich überhaupt, oder? Was verbindet man denn so mit Buße? Wenn wir heute Menschen sagen, tu Buße.
Mit Strafe
verbindet. Der verbindet es mit Strafe. Ne? Womit hat man denn Buße so verbunden, wenn man mal ein paar Jahre noch zurückgeht in die Schule? Ich habe es nicht mehr erlebt. Vielleicht, weiß ich nicht, Peter, du und Christa, habt ihr das noch erlebt, wenn man da mit Holzscheit und Eck und so weiter?
Also auf jeden Fall.
Knie. Oder auf
ja.
Knie.
Auf Holzscheit knien, oder wir kennen Bußübungen, die man tun muss, gell? Damit ich was am Ende bekomme, durch diese
Tatzen.
Die Tatzen, ja, genau.
Das war ja gefürchtet.
Bei der Beichte, du hast ja dann nach der Beichte bestellt, wo man
Tatzen. Genau, und wozu mache ich das? Dann habe ich eine Absolution. Dann bekomme ich Vergebung, oder? Genau. Das heißt, da ist Buße immer mit einer Ableistung, mit einer Strafleistung mit verknüpft, oder? Und das ist nämlich das, womit Menschen das Wort Buße ganz oft verknüpfen, oder? Das ganz Interessante ist, im Griechischen steht da ein sehr spannendes Wort. Das Wort, das im Griechischen für Buße steht, oder Buße tun, heißt
Metanoia.
Ja, Metanoia ist das Nomen.
Metanoia.
Mhm. Metanoio, Entschuldigung, so ist es. Metanoio. So, das ist das Verb. Ne? Buße tun. Metanoio. Ne? Jetzt habe ich hier 2 O.
3 O.
So, Metanoio. Metanoio. Das heißt Buße tun, oder? Und es ist zusammengesetzt aus zwei Begriffen. Ne? Und das bedeutet, was bedeutet das, wenn ich es ganz wörtlich übersetze? Bitte?
Ändert euren Sinn.
Jawohl.
Es bedeutet
Sinnesänderung. Ja? Und das ist ganz wichtig, dass der zweite Teil hier hinten, das Wort heißt so viel wie Sinn oder Denken, oder? Das heißt so viel wie einen Sinneswandel, oder? Das ist das, was ich tue. Sinneswandel. Und jetzt ist es ganz, ganz interessant, Umdenken. Ja? Das ist das Wort, was das eigentlich bedeutet. Und es beinhaltet einen Prozess. Wenn ich das Wort studiere in seinem Zusammenhang, was es bedeutet, auch im Griechischen, dann bedeutet es, dass ich bestimmte Ereignisse habe. Und diese Ereignisse führen bei mir zu einer Erkenntnis. Und diese Erkenntnis führt in der Folge dazu, dass ich was tue? Dass ich umdenke, oder? Das heißt, die Erkenntnis führt zum Umdenken. Und was ist dann die Folge?
Neue Lebenseinstellung.
Jawohl, eine neue Lebenseinstellung, oder? Das heißt, ich lebe jetzt auch wirklich anders. Ne? Anderer Kurs, sage ich mal. Ich gehe jetzt in eine andere Richtung. Das ist genau der Punkt, oder? Ich habe davor, vor diesen Ereignissen, ich habe mit einer bestimmten Überzeugung gelebt, oder? Jetzt treten bestimmte Ereignisse ein in meinem Leben und die führen zu einer Erkenntnis, die mich dazu führt, umzudenken. Und mein Leben zu ändern. Das ist das, was Buße eigentlich beinhaltet. Und dabei passiert was ganz Interessantes. Diese Erkenntnis, die ich gewinne, ist ganz oft verbunden, und das erleben wir auch in der Bibel, mit was? Wenn wir mal aufschlagen, 1. Korinther 7, Verse 9 und 10. 2. Korinther 7, Verse 9 und 10.
Was war so schnell? 9 und
7. 2. Korinther 7, Verse 9 und 10.
Dann freue ich mich doch jetzt nicht darüber, dass ihr betrübt worden seid, sondern darüber, dass ihr zur Reue betrübt worden seid. Haben zur Reue.
Mhm, zur Buße, genau das Wort. Luther denn hat Reue übersetzt.
Ja, denn ihr seid ja betrübt worden nach Gottes Willen, sodass ihr von uns keinen Schaden erlitten habt. Mhm. Denn die Traurigkeit nach Gottes Willen bewirkt eine Reue zum Heil, die niemals reut.
Genau.
Die Traurigkeit der Welt aber bewirkt den Tod.
Super. Gell? Also, denn die Betrübnis, gottgemäß oder von Gott, wie steht es bei dir, gottgemäß bewirkt, eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Heil. Gell? Das heißt, was erlebe ich an dem Punkt dieser Erkenntnis? Was erlebe ich? Da treten Ereignisse ein und ich erkenne darüber, mein alter Weg war falsch. Und was beschreibt er hier? Kapitel 7, Vers 9 und 10. Was passiert mit diesem Mann? Was ist mit dem passiert? Der wurde betrübt über seinen Weg, den er gegangen ist, oder? Und das kennen wir auch, oder? Dann tut uns die Sünde wirklich auch leid. Bitte, man darf eins nicht verwechseln. Im Johannesbrief steht, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Der Luther hat früher, bevor er gläubig wurde, immer gedacht, wenn ich nicht genug Reue empfinde, dann ist meine Buße nicht echt. So steht's nicht in der Bibel. Gell? Und das ist ganz wichtig. Der Papst, der jetzt gerade verstorben ist und wo er ist, kann man sich sehr einfach ausrechnen, wenn man, also wir dürfen das Urteil nicht fällen, aber wenn man sieht, was er gelehrt hat, oder? Und er hat beispielsweise, ganz übrigens hat Papst Franziskus ganz klar gesagt, dass es keine Verbindung mit Jesus gibt ohne die katholische Kirche. Das heißt, ein waschechter Jesuit, brauchen wir uns nicht wundern, meint ein Mensch mit einer anderen Einstellung würde Papst werden? Ja, niemals, oder? Gibt's gar nicht. Aber der Franziskus hat das Spiel sehr gut beherrscht als Jesuit. Wofür wurden die Jesuiten gegründet?
Wegen der
Reformation, wegen der Gegenreformation. Und die Jesuiten haben das Spiel schon immer beherrscht und wurden dafür ausgebildet, möglichst gut so sich zum Tarnen, dass sie die Reformierten wieder einfangen können. Das war schon immer die Strategie der Jesuiten und der Franziskus hat es perfekt beherrscht.
Über Jesuiten ausgebildet werden.
Ja.
Ich habe von meinem eigenen Cousin, der ist ja Priester, der hat geredet in der Kirche. Ich habe gesagt, der wäre gläubig. Also unglaublich gut predigt. Das war so gut. Aber das Evangelium ist trotzdem mit rumgekommen.
Richtig. Und der Wortschatz, den die verwenden, ist ganz gezielt der gleiche wie bei uns.
Ganz biblisch.
Ja. Und wenn du dann, ich habe daheim ein Buch, ein Interview, ist das ein komplettes Interview, in einem Buch zusammengetragen mit Papst Franziskus. Und da denkst du an mancher Stelle, da redet ein Evangelikaler. Und dann musst du schon genau hinschauen. Wenn er dann zum Beispiel über die Buße redet, dann sagt er, dass es ohne eben diese Reue keine Vergebung gibt. Dann knüpfe ich die Vergebung schon wieder an eine Tat. Verstehen wir etwas? Das ist dramatisch. Ne? Das ist genau das, woran Luther gescheitert ist. Aber.
Ich habe mal eine Frage.
Ja?
Ich habe mal gehört, dass es diesen Unterschied auch gibt zwischen Reue und Buße. Und dass zum Beispiel der Judas, als er sich erhängt hat, hat der ja vorher gereut.
Ja.
Weil es ihm einfach leid kann, dass er den Schaden angerichtet hat, aber nicht. Die Tat an sich, oder?
Ja, genau. Also, das ist sehr gut. Der Paulus spricht in dem Abschnitt ja auch von zwei Dingen, oder? Der redet von der Betrübnis der Welt, oder? Und da kann ich betrübt sein über viele Dinge, die ich gemacht habe. Und er redet von der Betrübnis, die durch Gott sozusagen kommt, oder? Und die in die Buße hineinführt. Beim Judas, der war betrübt über seine Taten. Und wenn wir mit Menschen um uns herum reden, dann erleben wir das, dass die durchaus auch betrübt sind über ihre Taten. Aber deswegen gehen sie nicht zu Jesus und bitten ihn um Vergebung, sondern versuchen irgendwie ihre Taten wieder gut zu machen, oder? Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Arbeitskollegen, der mir ein bisschen was aus seiner Familie erzählt hat. Und da gab es eine Situation mit seinen Kindern, da hat er sich definitiv falsch verhalten, aber er konnte nicht um Vergebung bitten. Also versucht er dann irgendwie krampfhaft, sich das wieder zurechtzubiegen. Und genau das macht der Judas auch. Der Judas ist betrübt, der spürt, ich habe Riesenmisch gemacht. Und was macht er? Er bringt das Geld zurück, um Jesus wieder frei zu kaufen. Der Petrus ist zur gleichen Zeit auch betrübt über seine Sünde. Ja, der weint, der Judas hat vielleicht auch geweint, wir wissen es nicht. Na, beide sind wirklich betrübt über ihre Sünde. Was macht der Petrus? Wo geht der Petrus hin?
Jesus
kommt nachher wieder zu ihm, ganz genau. Aber wo geht er hin, der Petrus? Wo geht er hin in seiner Not? Wo ist der Petrus? Das System mit der Vergebung kannte er ja so noch nicht, wie wir es heute kennen. Aber wo sucht er Zuflucht? Ja, bei wem ist er?
Bei Jesus?
Ja. Nein.
Bei den Jüngern. Der, versteht, der sucht wenigstens in dem Kreis irgendwo Zuflucht. Verstehst du, wo die sind, die an Jesus laufen? Verstehen wir. Der Judas geht davon weg. Der geht seinen eigenen Weg. Er versucht es gut zu machen, schafft er nicht und dann beendet er sein Leben.
Ja, das aber dann auch zum Grab.
Also und Petrus geht, jawohl. Und du merkst diesen Zug, den er hat zu Jesus. Der will mit dieser Schuld, die er hat, zu Jesus, der will es irgendwie da wieder gut machen. Wie? Das weiß er wahrscheinlich noch nicht. Ne? Aber er geht zum Grab, er geht hin. Er ist sofort am Grab. Oder? Und du siehst, da ist die Haltung mit, wie gehe ich mit meiner Schuld um, eine ganz, ganz andere. Ja. Wir gehen zurück ins Alte Testament, wir sehen dasselbe Bild wieder. Wir sehen zwei Könige, die zwei ersten Könige Israels haben beide gesündigt. Der David noch schlimmer eigentlich in menschlichem Betrachten wie der Saul, oder? Der David geht hin, ne, der begeht Ehebruch, der bricht in eine intakte Ehe ein und in der Folge dieses Ehebruchs, oder, begeht er einen mehrfachen Mord. Der lässt ja nicht nur den Uriah töten, sondern mit ihm sterben ja auch noch andere. Und der Sohn, der geboren wird, stirbt auch noch. Das ist Davids Verantwortung. Es war Ehebruch und es war ein mehrfacher Mord. Darauf stand im Alten Testament die Todesstrafe. Das darf man nicht vergessen. Darauf stand die Todesstrafe. Daneben ist
er selber zum Tode
verurteilt. Jawohl, er hat sich ja selber in der Geschichte mit dem Nathan dann, gell? Daneben ist der Saul. Und was macht der Saul? Der Saul fällt auch in Sünde. Das ist die Geschichte mit den Amalekitern. Die würde jetzt menschlich gesehen gar nicht so schlimm sein, oder? Aber jetzt kommt der Samuel. Und jetzt kommt der große Unterschied. Als der Nathan zu David kommt, und der David seine Sünde erkennt, was tut er? Er tut Buße. Und jetzt ist die Frage, wie tut er denn Buße? Was macht er?
Er bekennt.
Er bekennt seine Schuld. Jawohl. Jawohl. Und er anerkennt, ich bin ein Sünder und damit unter diesem Gericht Gottes. Oder wenn wir den Psalm 32 studieren oder 51, da wird es ganz, ganz deutlich, wie der David das erkennt, oder? Und der David hat nur noch einen Wunsch in all seiner Not. Psalm 51. Nimm deinen Geist nicht von mir. Dem ist es wurscht, ob er noch König ist oder nicht. Nur eins bittet er Gott. Bitte lass mich nicht von dir getrennt sein. Das heißt, sein Wunsch ist, nimm die Schuld weg. Vergib mir die Schuld, dass ich mit dir vereint sein kann. Aber der bittet nicht mal mehr um sein Königreich. Das ist ihm alles egal. Hauptsache, die Schuld ist vergeben und mit Gott bin ich im Reinen. Als der Saul vom Samuel von seiner Schuld überführt wird, da findet der Saul erstmal
Ausreden.
Hat der David ja auch. Der David hat ein ganzes Jahr lang fast versucht, seine Schuld mit der Bathseba zu unterdrücken, ne? Dürfen wir nicht vergessen, steht auch drin. Und darüber ist er schwer krank geworden. Wo ich es verbergen wollte, verschmachtete mein Gebein durch das Gebrüll in meinem Inneren. Na? Also, das ist passiert. Das macht der Saul auch. Aber der Saul ist natürlich noch eine Spur krasser. Als er dann gestellt wird, benutzt er immer noch Ausreden. Als der Samuel ihn dann so stellt, dass er nicht mal mehr eine Ausrede benutzen kann, was macht er? Bitte du Gott für mich. Und dann sagt er, und? Jawohl, ehre mich vor dem Volk. Das heißt, um was geht es dem Saul in seiner Buße?
Seine menschliche Ehre.
Es geht nur um sich selbst, um seine Ehre. Oder wir gehen zu dem Pharao. Der Pharao, der in diesen Plagen immer wieder erkennt, gell, mehrmals erkennt, das kommt von Gott. Und dann bittet er den Mose und sagt, bet zu Gott, oder? Dass er mir gnädig ist. Und als die Not vorbei ist, macht er genau das Gleiche wieder vor. Lebt ganz genauso weiter. Das ist keine Buße. Oder? Wenn wir jetzt nochmal das sehen, die haben zwar eine Erkenntnis, aber was tut der Saul und der Pharao nicht? Sie denken nicht um.
Ja. Keine Buße,
ja. Okay? Diese Erkenntnis führt zur Reue, mal mehr, mal weniger, gell? Verstehen wir? Es gibt manchmal Dinge, die erkennen wir, da ist vielleicht das Empfinden der Reue jetzt nicht wirklich ausgeprägt, wenn wir erkennen, es ist falsch und denken um, dann ist alles gut. Aber diese Erkenntnis kann zu einer massiven Reue führen. Und die Stunden kennt wahrscheinlich auch jeder von uns, wo wir erschrocken sind über die Wege, die wir gegangen sind. Gell? Deswegen ist es ganz oft damit verknüpft. Aber es ist nicht unbedingt notwendig. Wichtig ist, wenn ich diese Erkenntnis der Schuld habe, dass ich jetzt auch wirklich umdenke. Das macht echte Buße aus, dass ich umdenke. Und wenn ich nämlich umdenke, dann werde ich mit meinem Leben auch umkehren. Oder? Das ist die Logik, oder? Das heißt, wenn ich das Gleiche denke, dann werde ich danach auch wieder
Das Gleiche tun.
Ja? Das macht echte Buße aus. Jetzt gibt's
natürlich, heißt das dann auch in der Bibel, dass ihr der Werke würdige der Buße würdige Werke tun soll.
Super, ganz genau richtig.
Das ist ja voll der Unterschied. Das ist ja die Folge, die Werke von der Buße. Und bei Reue ja. ist es das, was man vorher versucht, um seinen Schaden wieder zu begrenzen.
Ja, ja, genau, super, ganz genau. Na, wenn ich nicht umdenke, sondern bloß so wie ein Saul, na, der versucht, den Schaden zu begrenzen, oder ein Pharao, und dann tun sie danach wieder genau denselben Kurs leben. Na. In David erkennen wir diese Erkenntnis. Wir erkennen sogar dieses tiefe Erschrecken über seine Schuld und dieses völlige Umdenken. Ja. Und ein anderer Kurs, der daraus resultiert. Das heißt nicht, dass wir vielleicht nicht an derselben Stelle wiederfallen. Das bedeutet es nicht. Ja? Es geht um eine Grundhaltung. Ja? Und die entscheidende und wichtigste Buße unseres Lebens ist erstmal die, wo wir das erste Mal überhaupt zu Jesus kommen. Und da hat ein Kurswechsel stattgefunden, der ist ja unumkehrbar, oder? Das heißt, wenn ich aus diesem alten Leben in der Welt durch das, was Gott in meinem Leben geschehen lässt, erkenne, dass ich ein verlorener Sünder bin, darüber umdenke, und dann habe ich ja auch einen anderen Kurs, oder? Dann habe ich einen ganz neuen Kurs mit meinem Leben mit Jesus. Jetzt können auch Früchte der Buße hervorgehen. Und dann lebe ich als Christ und gehe immer wieder durch diesen Prozess, oder? Das ist etwas, was ich immer wieder erlebe. Das heißt nicht, dass ich dann bestimmte Dinge nicht mehr tue, aber in dem Moment, wenn ich ehrlich umdenke, dann will ich das auch nicht mehr tun. Das heißt nicht, dass ich es nicht wieder tue.
Das ist ja das Dumme.
Na, das Schöne ist, dann gibt es diesen, bitte das?
Das ist das Dumme dabei,
dass das Dumme, dass es wieder macht, genau. Aber dann gibt es diesen Prozess wieder. Und jetzt passiert was ganz Spannendes an dieser Stelle. Wenn wir schauen, dann ist dieses Wort Metanoeo im Griechischen im Präsens. Weiß jemand, was das bedeutet?
Dauerzustand.
Das ist ein Dauerzustand. Der Johannes ruft die Leute auf, tut Buße. Und zwar
immer wieder.
Immerzu. Das heißt, Buße sollte was werden? Dieser Umkehr, dieser Sinneswandel sollte förmlich meine Lebenseinstellung sein, oder? Der Luther hat es später mal zusammengefasst und hat gesagt, das Leben eines Christen ist eine fortgesetzte Buße. Und das ist doch auch so, wenn ich mit Jesus lebe und ich lese in seinem Wort und ich lese mehr, immer wieder erkenne ich Dinge, die nicht passen und immer mehr lerne ich umzudenken. Es gibt diesen radikalen Kurswechsel, wo ich zu Jesus gekommen bin, aber da gibt es so viele kleine Kurskorrekturen, mal kleinere, mal größere in meinem Leben, wo ich erkenne, da muss ich umdenken, da lese ich Bibel und erkenne auf einmal, das passt nicht. Und das Leben eines Christen ist nichts anderes als eine fortgesetzte Buße, ein immer mehr Umdenken, oder? Ein immer mehr verändert werden in meinem Denken.
Und schön ist ja, dass da steht in 2. Korinther 10, was bewirkt, wenn die Gottgewollte betrügen, bewirkt eine Buße zum Heil und zum Guten. Wir werden ja
sehr gut durch das Heil,
als gesundet ja.
Jawohl, das gesundet.
In unserem Leben.
Jawohl, das errettet, oder?
Und das ist ja auch wieder da kommt ja auch wieder die Liebe Gottes
sehr schön,
zum Tragen oder sehen wir, dass er es gut macht mit uns, auch wenn er uns wieder.
Genau, auch wenn es in dem Moment in die Betrübnis führt.
So geht's nicht. Oder
genau.
Ja, irgendwie ist immer das Motiv, ist immer Liebe.
Ist immer Liebe. Ja. Sehr schön, ja. Und dann kann ich daran genesen. Dann kann ich daran genesen, genauso wie du es gesagt hast. Sehr schön, ja. Denkt mal dran zum Beispiel, ein wunderschönes Bild, genau für das, was die Elisabeth gerade gesagt hat, wenn wir an den Jakob denken, oder? In der Nacht, als er am Jabbok war. Okay? Und da musste der Jakob musste ja auch durch diesen Prozess durchgehen, oder? Dieses Umdenken. Und das ist ganz wichtig. Was bedeutet Jakob? Jakob ist der Fersenhalter, oder? Betrüger. Gell? Genau das. Man kann. Fersenhalter, ne, eine sinngemäße Übersetzung ist Betrüger. Das ist genau richtig. Jakob heißt Betrüger. Und jetzt ist es spannend, was macht Gott aus dem Jakob? Einen?
Israel.
Und Israel heißt was?
Genau.
Gott, genau. Genau genommen heißt Israel sogar, Gott streitet. Bisher hat der Jakob alles, was er wollte.
Was du willst, er hat sich gestritten.
Ja, er hat gut gestritten, gell? Der hat alles für sich und er hat alles versucht durch seine Bauernschleue zu erreichen. Immer mit Betrug, mit Tricks oder so hat er immer gearbeitet. Sein ganzes Leben hat er so gearbeitet. Und damit auch so ein Mensch, der so ein Betrüger ist, der alles was, der hat schon auch Dinge richtig erkannt. Der hat gemerkt, dieses Erstgeburtsrecht, da geht's um was Geistliches, um was vor Gott. Das ist wichtig, das möchte ich haben, oder? So viel war schon da. Das war im Esau ja nicht mal, war ja nicht mal das da, ne? Das war im Jakob da. Aber er hat das alles versucht, durch Bauernschleue zu erreichen, würde man heute sagen, gell? Durch Tricks, durch Betrug, durch, ja? Ein richtiger Fersenhalter. Aber Gott macht aus ihm einen Israel, einen, ja? Gott streitet. Das heißt, jetzt kämpft nicht mehr der Jakob, sondern Gott kämpft für ihn. Und es ist genau das, was wir ja lernen müssen in unserem Leben, oder? Dass wir lernen müssen, Gott machen zu lassen, ne, in unserem Leben, an uns, durch uns. Oder? Das ist genau das. Das heißt, dass wir aus einem Jakob, ne, oder einer Jakobine, zu einem Israel werden. Verstehen wir, ne? Die gibt es in weiblicher und in männlicher Form. Ne? Sind wir alle. Aber genau diesen Prozess. Und was steht dazwischen? Wieder genau dieser Weg der Buße.
Interessant, dass vom Esau gesehen wird im Hebräer, dass er keinen Raum zur Buße gehabt hat.
Ja, weil er hat keinen Raum zur Buße gehabt, ganz genau. Ne? Und da kommen wir gleich noch drauf.
Der Judas hat keinen Raum zur Buße, der Esau hat keinen Raum zur Buße.
Jawohl. Und da kommen wir gleich drauf, warum noch? Ja, warum hatten die keinen Raum?
Die Aussage vom Jakob, wo man sieht, was ihm wichtig ist, wo sie kämpfen miteinander, er sagt dann, ich lasse dich nicht.
Du segnest mich denn. Ganz genau. Und jetzt passiert was Interessantes. Aber das war genau der Punkt. Na, jetzt an dieser Stelle, er ringt, oder? Und dann hängt er sich an ihn, als er merkt, er kann ihn nicht überwinden, hängt er ihn an und sagt, na, ich kann dich zwar nicht überwinden, aber ich kann dir die Klette an dir kleben bis zum Rest deines, bis zum Schluss deines Lebens. Und ich bleib da kleben und ich lasse dich nicht mehr los, du segnest mich denn. Na? Das heißt, jetzt hat er schon das erste begriffen, nämlich an Gottes Segen ist alles gelegen, oder? Das begreift er jetzt schon und merkt, ich muss gesegnet werden. Und das passiert dann auch. Und davor hat ihm ja der Herr Jesus, der mit ihm ringt, die Hüfte angerührt und die Hüfte zerstört. Und jetzt humpelt der Jakob aus dem Bachbett und es steht ein interessanter Vers. Da weiß jemand, was dann steht. Und die Sonne ging... Nein, da steht nicht, die Sonne ging auf. Da steht noch ein Wort dazwischen. Die Sonne ging...
Über ihn.
Nein. Ach, herrlich, herrlich. Da steht, da, die Sonne ging ihm auf.
Ach, die Sonne ging ihm auf.
Also so ein Bing.
Da geht die Sonne auf, aber die Sonne geht auch ihm auf, so ein Bing, ne? Ganz genau. Jetzt war er genesen, jetzt war er geheilt, jetzt war er, verstehen wir.
Aber ich finde das cool, also vom Fersenhalter zu, der Gott ringt aus und denk mal schon mal, denk dran, du warst ein Fersenhalter.
Ja. Ja,
das bleibt. Weißt, dass er das was am Fuß.
Ja, ja, genau, richtig, ja, genau, es bleibt was am Fuß. Und das Interessante ist ja, die Hüfte ist ja das, was mir die meiste Stabilität gibt. Jetzt habe ich keine Stabilität mehr, keine Kraft. Jetzt bin ich ein Mensch, der immer abhängig ist und Gott streiten lassen muss. Israel. Herrlich, oder? Und darüber geht er. Aber das ist genau das. Der geht genau durch diesen Prozess der Buße, gell? Diese Betrübnis. Und dann geht ihm die Sonne auf. Das ist eine Buße, eine Betrübnis zum Heil. Merkt man das? Gell? Ein Umdenken und jetzt ein neuer Kurs. Herrlich. Aber jetzt gibt's ja, wir könnten doch ganz viel über die Buße reden. Das ist interessant. Schaut euch das mal an, was es für Stellen über Buße gibt. Das ist super spannend. Warum gibt's Menschen, die keinen Raum zur Buße finden? Wir haben ja gerade das geredet. Da ist ein Esau, da heißt, er fand keinen Raum zur Buße. Da ist ein Pharao, der findet am Schluss keinen Raum mehr zur Buße. Da ist ein Judas, der findet keinen Raum zur Buße. Warum?
Weil sie das Herz verhärtet ist, oder?
Die wollen halt nicht.
Gott über sich haben.
Aha. Das sind alles interessante Aussagen, die finden wir auch in der Bibel bestätigt.
Wenn ich das bewirkt ja was in mir, oder? Ich erkenne das, dann sage ich, also ich habe ein Problem.
Jawohl.
Wenn ich in den Himmel will, dann muss ich.
Ja.
Und die denken, ja, Moment einmal, wie stand ich denn überhaupt da?
Jawohl. Das war der Saul, oder? Der Saul hat genauso gedacht, oder?
Also, es hatte jeder die Möglichkeit. Aber was hält mich ab?
Ich denke, der Kernpunkt ist ja das, dass sie nicht begreifen, dass es um ihre Beziehung zu Gott oder um Gott selber geht.
Warum finden die keinen Raum zur Buße?
Ich glaube, die haben es schon begreifen können. Es gibt einen Vers in der Bibel, dass die verblendet worden sind. Die haben es eigentlich erkannt und die wollten es aber nicht.
Aber sie wollen nicht leiden für ihren Glauben.
Jawohl.
Olga,
super. Gott gibt ihnen keine Möglichkeit mehr zur Buße. Und das ist das, was die Bibel uns lehrt. Das ist eine harte Botschaft, aber die steht in der Bibel. Ich kann nicht Buße tun. Ich kann nicht umdenken, wann ich will. Der Vers, den wir vorhin gelesen haben, 2. Korinther 7, Verse 9 und 10, Kapitel 7, Verse 9 und 10, hat ja schon gezeigt, es ist eine von Gott gewirkte Betrübnis. Und Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 2, Vers 4, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Das heißt, wenn ich kann nur zu dieser Umkehr kommen, wenn Gott in seiner Güte mich dahin führt. Und was die Bibel mir auch zeigt, ist, das macht Gott nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. sondern das tut Gott mit einem jeden Menschen. Im 2. Petrusbrief steht ganz klar drin, dass er will, dass jeder Mensch zur Buße kommt. Da steht klipp und klar, da gibt es noch mehr Stellen, aber das gibt, die ist so eindeutig, oder? Oder denken wir an den 1. Timotheusbrief, wo er auch sagt, dass er will, dass jeder Mensch gerettet wird. Das heißt, Gottes Wille ist es, dass der Mensch zur Buße kommt. Aber er läuft dem Menschen nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag hinterher. In Johannes Kapitel 6, als der Herr Jesus davon spricht, dass er das Brot des Lebens ist, oder? Und dass wer in den Himmel kommen will, jetzt lege ich es ein bisschen aus, was er sagt, ne? Am Ende sein Fleisch essen und sein Blut trinken muss, da kehrt die Menge einfach um. Und dann läuft Jesus nicht hinterher und sagt, komm, Markus, bleib noch da. Nein. Der dreht sich um zu den Jüngern und sagt,
Wollt ihr auch gehen.
Das sind wir wieder beim billigen Evangelium. Ich kann das Evangelium nicht billig machen, das dürfen wir nicht. Na, am Ende bleibt es dabei. Es geht nur über diese Buße. Und das ist ein Weg, der Mensch kann nicht Buße tun, wann er will. Und das ist eine Dramatik.
Das verhärtete Herz.
Oder? Richtig, das ist dann ein verhärtetes Herz. Jetzt gehen wir in die Bibel und erleben genau das. Diese Menschen, wie ein Esau, bei dem das heißt, er fand keinen Raum zur Buße. Das heißt aber, dass er nie Möglichkeit gehabt hätte zur Buße. An der Stelle findet er keinen Raum mehr zur Buße. Aber Gott macht ganz klar, dass er will, dass jeder Mensch zur Buße kommt. Das heißt, auch ein Esau hatte Möglichkeiten zur Buße zu kommen. Und er hat sie nicht genutzt. Ja, oder? Das ist der Punkt.
Wenn Gott das Herz verhärtet hat, dann gibt es auch kein Zurück mehr.
Dann gibt es kein Zurück mehr. Wenn Gott ein Herz verhärtet, ist es vorbei, oder? Und beim Pharao ist das ganz interessant, wenn wir die Geschichte der 10 Plagen in Ägypten und des Mose mit dem Pharao studieren, dann ist es interessant, dass 20 Mal, da werden im Hebräischen 3 Begriffe für das Verhärten des Herzes gebraucht. Und die kommen in Summe genau 20 Mal vor. Und 10 Mal ist die Rede davon, dass der Pharao sein Herz hart macht. Und 10 Mal ist die Rede davon, dass Gott sein Herz hart macht. Und, surprise, surprise, eigentlich ist es keine Überraschung, wer fängt an mit dem Haltmachen des Herzens? Jawohl, der Pharao, oder? Das ist der, der die ersten 5 Plagen sein Herz selber verstockt. Bei der 6. verstockt Gott und bei der 7. ist dann das letzte und 10. Mal die Rede davon, dass der Pharao sein Herz selber hart macht. Das heißt, diese Verstockung des Herzens des Pharao war ein vollkommenes Werk. Und ab da steht nur noch, dass Gott sein Herz verstockt. Oder?
Ja, Gesundheit.
Alles gut, Anita?
Ja, oh mein, ja auch.
Gott. Ne? Also, ne, wir merken. Bitte? Gut. Also, wir merken, ne, dass die keinen Raum zur Buße finden, ist ein Ergebnis dessen, was sie vorher getan haben. Aber ich sehe auch, es ist Gottes Güte, die mich zur Buße leitet. Wenn ich jetzt in dem Psalm 32 beispielsweise schaue, gibt es da ein interessantes Wort. Wenn wir mal aufschlagen wollen, Psalm 32. Das ist ja ein Bußpsalm vom David und deswegen passt es ja schön. Und dann darf mal gerne jemand den Vers 5 und den Vers 6 und den Vers 7 vorlesen.
So tat ich dir Grund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Deshalb soll jeder Fromme zu dir beten, zur Zeit, da du zu finden bist. Gewiss, bei großer Wasserflut, ihn werden sie nicht erreichen. Du bist ein Bergungsort für mich. Vor Bedrängnis behütest du mich. Du umgibst mich mit Rettungsjubel.
Das ist ganz interessant, oder? Da ist der David und der ist ja in furchtbare Schuld gefallen, oder? Das, was wir vorhin schon geredet haben, und da ist dieses, er stirbt ja fast an den Folgen, oder? Das heißt, sein Leben verschmachtet unter der Folge seiner Schuld. Das ist auch sehr deutlich, was die Bibel jetzt im Ausdruck bringt, nämlich wie Sünde am Ende den Tod bringt. Ich habe heute Morgen mit den Mädels beim Frühstück, an den Feiertagen machen wir immer Familienfrühstück nach Möglichkeit und tun dann noch zusammen Andacht machen. Und wir lesen gerade Titusbrief gemeinsam und da sind wir über die Lehren für die jungen Frauen und die alten Frauen hängen geblieben. Weil wir wenig alte Männer und noch weniger junge Männer in der Familie haben, sind wir bei denen stecken geblieben und haben darüber geredet und dann ging es um Gottes Ordnungen und darum, wie wichtig die sind und wie viele Krankheiten, also ein Christ wird krank, auch wenn er gehorsam ist, na bitte, na, und dass ich materiellen Wohlstand habe, nur weil ich Christ bin, das verspricht die Bibel mir auch nicht, aber es gibt viele Krankheiten in unserer Gesellschaft und viele Nöte, die die Menschen nicht hätten, wenn sie Gottes Ordnungen folgen würden. Die Psychiatrien hätten wahrscheinlich vielleicht nur noch ein Drittel oder ein Viertel der Insassen, die sie heute haben, und auch unsere Krankenhäuser. Dann haben wir dann ein paar Beispiele erzählt, über die wir geredet haben. Das ist so die Realität. Und der David hat das auch erlebt, wie die Folge seiner Sünde ihn fast in den Tod gebracht hat. Und jetzt erlebt er diese Erkenntnis, oder? Er hat diese Ereignisse, die vorausgehen, und über diesen Ereignissen, spätestens dann, als der Nathan kommt, in Verbindung mit den Ereignissen, erkennt er, was er wirklich getan hat. Bisher hat er es immer versucht zu verdrängen, ich versuche es zu verbergen, sagt er, gell? Und jetzt bekommt er eine ganz tiefe Reue. Und es folgt ein Umdenken. Und jetzt erlebt er etwas Interessantes. Nämlich, als der Nathan kommt und dieses Umdenken bei ihm stattfindet, diese Buße, Vers 6, was erlebt er? Deshalb soll oder möge jeder Fromme zu dir beten, wann? Jawohl, zur Zeit ist es Luther.
Schlachter. Zu der Zeit, da du zu finden bist.
Genau, das ist die etwas wörtlichere Übersetzung. Zu der Zeit, da du zu finden bist. Und wir wissen aus anderen Stellen, wir brauchen bloß einen Hebräerbrief denken, wo gleich mehrmals steht, heute, wenn ihr seine Stimme hören. Es gibt also auch eine Zeit, wo Gott für mich nicht mehr zu finden sein wird. Der Esau hat das erlebt. Oder? Der Pharao hat das erlebt, aber Gott, der Saul hat das erlebt, ganz furchtbar, oder? Gott hat nicht mehr geantwortet auf seine Gebete, oder? Es gäbe vielleicht ein Gebet, das Gott noch gehört hätte, das wäre die Bitte um Vergebung gewesen, aber Gott hat ihn nicht mehr in die Buße geführt.
Da knüpfen Sie ganz interessante Fragen dran. Warum wartet Gott so lange beim David, bis er Nathan schickt?
Ja.
Warum braucht es diese Zeit, dass David überhaupt reif ist, dass er reagiert auf das Anschreiben?
Und mit Gottes Handeln können wir jetzt wieder sagen, Gott ist Liebe, oder? Das heißt, vielleicht wäre der David früher gar nicht zu der Erkenntnis durchgebrochen. Vielleicht hat es genau diese Tiefe gebraucht. Vielleicht Gott hat es gesagt.
Die Folter.
Ja.
Gott ist so gut, dass er genau den Zeitpunkt weiß. Und es ist ja Gnade, dass Gott einen da...
Wäre jetzt tatsächlich mein Ding, dass er wirklich diese Fülle der Erkenntnis hat, die auch später ja ganz wichtig ist für sein Leben. Gell? Aber was ich an dem Vers interessant finde, er erkennt jetzt seine Schuld und er erlebt, Gott hat vergeben, oder dieses Umdenken. Gott führt ihn über seine Güte in dieses Umdenken hinein. Und David erlebt über diesem Umdenken Vergebung. Aber ihm wird auch klar, das kann ich nicht selber machen. Darum soll man jeder Fromme zu dir beten, zu der Zeit, da du zu finden bist. Die gibt's. Aber es gibt für die Menschen um uns herum auch Zeiten, da ist Gott dann nicht mehr zu finden. Das ist dramatisch, oder? Aber wenn ich das nutze, dieses Umdenken, diese Betrübnis wie beim David, die war ja enorm, oder? Na? Aber was passiert? Was erlebt er jetzt? Du bist ein Bergungsort für mich. Vor Bedrängnis behütest du mich, du umgibst mich mit Rettungsjubel. Und da spürt man die ganze Freude, die jetzt rauskommt, ne? Diese Freude der Buße, wenn ich... Dieses Umdenken, wenn ich diesen Prozess durchgehe, was ist das für eine Freude? Ich darf wissen, Herr Jesus, mir ist vergeben. Und noch was Schönes und Wichtiges, auch in der Seelsorge. Es gibt ja manchmal Situationen, und ich habe das bei mir selber erlebt, da denkt man, jetzt habe ich die Sünde begangen, die Gott nie mehr vergeben kann. Vielleicht kennt ihr das auch, ich habe das auch erlebt in meinem Leben, und dann war ich an so einem Punkt und dachte, ich habe diese Sünde wieder den Heiligen Geist begangen. Und das ist eine ganz dramatische, und dann fällt man in Sünde, und dann kommt einem der Gedanke, das kann Gott dir niemals mehr vergeben, und man ringt innerlich nach Vergebung. Was kann ich so jemandem antworten?
Wenn dieses Empfinden in dir ist und das Suchen nach Vergebung, dann weißt du, dass Gott an dir
wirkt. Jawohl.
Dann bist du noch nicht.
Ganz genau. Dann ist ja das genau der Schlüssel, oder?
Das ist die Sünde gar nicht begangen.
Weil Sünde gegen den Heiligen Geist. Ich habe
gesagt, haben, er macht diese Wunde in der Kraft von Satan.
Ja, genau, richtig. Aber genau.
Aber da bin ich ja nicht.
Genau, aber es gibt vielleicht auch andere Sünden, wo du an den Punkt kommst, wo du sagst, das geht nicht mehr. Das ist das ist richtig. Ja.
Ich meine, dass man das ist, so denkt, das heißt, wenn der Geist wirkt ja an einem
noch. Richtig, das ist ganz wichtig, oder? Es gibt ja auch manche, die glauben, ich kann ja vom Glauben hier wieder abfallen oder was auch immer. Ne? Die Tatsache, dass ich dieses Gefühl der Buße habe, diesen Wunsch nach Buße, nach Vergebung, dieser Reue, ist ja schon der Ausdruck, dass Gottes Güte an mir arbeitet. Und dann muss was auch da sein?
Vergebung.
Oder? Weil ein Mensch, und das ist ja das, was wir beim Saul sehen, das ist ja das, was wir bei einem Judas sehen, oder? Am Ende, die suchen ja gar keine Vergebung mehr bei Gott, oder? Verstehen wir? Die suchen ja da schon gar nicht mehr.
Der Herz ist ja nicht fort, oder?
Jawohl!
Es steht ja im Hebräer, ja. Wenn er seine Stimme hört,
verhört Herzen nicht, genau. Ja. Und das hat mir damals auch geholfen.
Wir wissen ja auch nicht, afrikanischen Menschen gekocht oder nicht. Von daher dürfen wir schon immer weiter beten.
Richtig, wir dürfen weiter beten. Wir wissen das nicht, Anna, ganz genau, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Und auf der anderen Seite eben ist es mir damals ganz wichtig geworden, wirklich diese Tatsache, wenn ich diesen Wunsch, diese Sehnsucht nach der Vergebung schon habe, dann ist das ja ein Ausdruck von Gottes Güte, die an mir arbeitet. Dann kann es ja gar nicht sein, dass es nicht mehr vergeben wird, oder? Weil ich Gottes Werk an mir erlebe. Und das ist herrlich, oder? Gott führt uns in die Buße. Ja? Und ich glaube, an dem Punkt wollen wir schließen für heute. Man könnte noch viel sagen. Ich hätte mir einige Punkte aufgeschrieben über die Buße. Das machen wir heute nicht mehr. Das ist, glaube ich, wichtig. Dieser Prozess, den wir durchlaufen, das macht Buße aus. Okay? Und über diesen Prozess kommst du zur Vergebung und am Ende zu einem neuen Leben. Dann die Früchte, wie ihr gesagt habt, ne, der Buße, die dann als Resultat aus diesem neuen Leben sichtbar werden.
Ich denke gerade, ob sich Mark Zuckerberg was gedacht hat, weil er Meta.
Ach so. Ja, Meta bedeutet eigentlich eine Beziehung, oder? Im Griechischen, also ist die Frage, man müsste das mal nachschauen, also Meta im Griechischen beinhaltet den Gedanken von mit oder von einer Beziehung, ne? Kann aber auch zum Beispiel dann für zwei streitende Parteien verwendet werden, dann ist es eine Gegenbeziehung sozusagen, da die gegeneinander sind, aber es deutet immer an, dass da ein Miteinander vorhanden ist eigentlich, genau.
Also, das wie hängt das dann? Es gibt ja auch die Meta-Ebene, das heißt von oben, mhm.
Da weiß ich es nicht und ich weiß jetzt nicht, ob es den Begriff vielleicht auch im Lateinischen gibt. Und im Lateinischen gibt es manchmal gleiche Begriffe wie im Griechischen, sind aber mit anderem Inhalt belegt. Und ich
weiß nicht, ob man die Meta-Ebene ist. Er hat schon Bezug zu dem Text, man sieht es aber halt ein bisschen
anders. Ja, aus einer
anderen Perspektive. Genau.
Ja. Gut. Schön. Dann würde ich sagen, schließen wir und freuen wir uns an der Buße, die Gott uns gegeben hat und an seiner Güte, die uns immer wieder in die Buße führt. Genau, und dass wir auch auf der anderen Seite, glaube ich, ist es wichtig, Menschen helfen, wirklich zu einer echten Buße zu kommen, dass dieses Umdenken wirklich stattfindet. Ja, wo das nicht statt ist, wo kein anderer Kurs rauskommt, da kann ich Gebetsfloskeln sprechen, so viel ich will, dann ist keine Buße.
Da kannst du Übergabegebet noch mal anders
sprechen. Richtig, und deswegen ist interessant, in der Bibel gibt es kein Übergabegebet. Ne?
Doch, wenn man das so will, eins gibt es in der Bibel.
Ja?
Übergabegebet.
Jetzt musst du mir auf die Sprünge helfen.
Der im Tempel steht, ganz hinten, und die Augen niederschlägt und sagt.
Na gut, aber ein Übergabegebet in dem Sinne ist es.
Aber,
genau, aber ich weiß es doch
nicht. Wenn ich formulieren soll, aus der Bibel eins nehmen soll, das wäre genau das.
Genau. Ja, sehr gut.
Weil es schon mal wirklich geholfen hat.
Ja.
Man darf es halt nicht.
Genau, man darf es nicht, richtig.
Ja.
Genau, weil ich habe nämlich beides erlebt. Ich habe es auch schon gemacht mit Leuten im Übergabegebet, weil es eine Hilfe ist. Ich habe auch schon Leuten gesagt, jetzt schreib mir das in deine Bibel rein oder so, dass sie es einfach immer vor Augen haben, als Erinnerung, gell, weil sie einfach damit echt einen Kampf hatten. Aber auf der anderen Seite habe ich auch Leute erlebt, die beten das dann. Und dann denke ich, aber das ist gebetet, jetzt ist alles gut, jetzt bin ich gerettet. Ne? Weil ich habe ja ein gutes Werk gebracht hier. Ne? Ich habe ja ein Übergabegebet gesprochen. Also, das ist das Entscheidende. Wirklich eine echte Kursänderung durch ein Umdenken. Und die hält an unser Leben lang. Gell? Immer wieder neu. Eine fortgesetzte Buße. Schön. Wollen wir beten zum Abschluss? Ich danke dir jetzt für dein wunderbares Wort, Herr Jesus. Und ich danke dir, dass du Liebe bist, Herr Jesus. Und dass wir das wissen dürfen in allem Handeln, auch wo wir dich nicht verstehen. Dass es deine Liebe ist, die dich bewegt und die wir da sehen dürfen. Danke, Herr Jesus, dass du in deiner Liebe für uns ans Kreuz gegangen bist und dass du uns errettet hast. Danke für die Buße, die du uns am Leben geschenkt hast. Und ja, wir bitten dich, dass du uns auch immer wieder da in die Buße führst, wo wir eigene Wege gehen, Herr Jesus. Danke, dass du das tust in deiner Güte. Und da veränderst du uns immer mehr hinein in dein Ebenbild. Herr, bring du Frucht aus unserem Leben für die Ewigkeit. Du weißt um die Menschen um uns herum, die dich nicht kennen. Und da bitten wir dich, dass du uns gebrauchst, sei es in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, bei den Freunden und Bekannten, Herr Jesus, dass wir deine Zeugen sein dürfen. Amen.
Amen.